die Footballerei. NFL Freischnauze live aus der Volksbank Arena.
Es ist Montagabend, es ist 19 Uhr. Wir sind live in der Volksbank Arena. Die Sonne ist untergegangen, aber wir scheinen natürlich trotzdem. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns. Wir machen das Ganze nämlich für dich und mit dir. Sascha Gehloff, herzlich willkommen. Cool, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir machen das ganz alleine heute, oder? Wir brauchen eigentlich keinen Dritten, oder?
Das ist Two-Man-Show.
Two-Man-Show. Nein, natürlich haben wir auch noch einen. Und zwar ist das einer, der hat das stylischste Mikrofon. Das haben wir letzte Woche überhaupt gar nicht angesprochen, wie cool das ist. Stark, dass du da bist, Daddy.
Ja, hallo Max, hallo Sascha.
Grüß
Schön,
dich.
Dass Sascha dabei ist, freut mich total. Das Mikro ist sensationell.
Sensationell.
Also ich rede auch hier rein eigentlich. Das ist nur Fassade. Aber es schaut halt besser aus.
Es sieht sehr professionell aus. Also du solltest auch irgendwas mit Internet und Podcast oder so machen.
Ja, ja, ich mache jetzt Podcast. Ich weiß noch nicht über was. Aber doch, ich könnte Podcast machen, zum Beispiel über TV-Tipps.
Ja, bitte.
Heute ARD, 20.15 Uhr. Also wir müssen ein bisschen Gas geben, aber ist ja kein Problem, Max, für uns.
Bei uns nie.
Nie. Die Griesnockerl-Affäre, ein Eberhofer-Krimi. Und Max, du bist ja großer Fan von Eberhofer, wie ich weiß.
Ja, definitiv. Ja.
Also nicht verpassen. Und ich habe hier heute von den Spiegelau-Bets ein Football-Team aus Niederbayern, aus dem Bayerischen Wald. Die kennst du auch, Max. Die sind auch Teil unserer Local-Baller-Aktion.
Genau.
Und die haben jetzt, ich glaube, als Antwort auf King Kutsche, also es ist ein ziemlicher Gegenangriff, haben die ein Metal-Video gemacht. Das kann man sich gerne anschauen. Bets go high auf YouTube oder auf bei mir auf meinem Instagram-Account habe ich einen Ausschnitt gemacht. Sensationell. Das ist Metal, wie es die 80er nie machen konnten.
Ich habe jetzt schon
ein bisschen Angst. Das ist wirklich ein absoluter Traum.
Sascha hat jetzt schon ein bisschen Angst. Aber
Bets go high.
Ja, ist großartig. Also das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Bin ich sehr gespannt. Ich kann mich da auch noch an NFL Rocks erinnern von früher. Das passt ja super. Ne, das kommt gut zusammen.
Ist der Zeitpunkt, wo Max dann wieder seine Jeans-Jacket, die Kutte rausholt.
Double Denim. Double Denim geht immer. Geht immer. Wir sprechen heute natürlich über Gewinner wieder. Wir haben Verlierer. Wir haben auch wieder unseren Playoff-Eliminator mit einem Team, wo es ganz gut ist, dass Kutsche heute nicht da ist, weil das wäre dann doch sehr traurig. Und wir haben natürlich auch noch einen Ausblick auf zwei Spiele, die kommen. Aber bevor wir so richtig loslegen, würde ich mal sagen, dass wir mal kurz über Sascha sprechen. Wir haben ja schon zusammen ein bisschen was gemacht im Fernsehen. Wir haben Sport 1 2 Jahre lang das GFL Kickoff Magazin gemacht. Oder Kickoff das GFL Football Magazin, wo muss der richtig heißen. Haben wir mit hier in Hamburg produziert. Aber du bist ja natürlich unabhängig davon auch in der NFL Europe sehr aktiv gewesen. Erzähl doch mal von deiner Zeit, was du da gemacht hast.
Da habe ich mich getummelt, genau. Und zwar erst als Aktiver, als Spieler. Das liegt alles schon ein bisschen länger zurück und habe dort gespielt als Corner und Safety.
Gleichzeitig? Und,
beides gleichzeitig. Hybrid, so eine Art Hybrid. Wir haben den Hybrid damals erfunden, mit 10 Leuten gespielt. Es war verrückt.
Ja, schön.
Und habe dann im Anschluss an meine aktive Karriere noch die Chance gehabt, dort 3 Jahre als Trainer und Talentscout zu arbeiten in der Offseason. Und dann maßgeblich verantwortlich für Game- und Player-Development, so hieß das damals. Das heißt, wir haben uns hier in Europa gekümmert um die Prospects, um die Spieler, den Nachwuchs, potenzielle Spieler für die NFL Europe /NFL natürlich irgendwann.
Also da waren so Trainingspläne wahrscheinlich auch ein wichtiger Faktor und sowas.
Erstmal die Diamanten finden, dann entwickeln und dann sozusagen einspeisen in das System, genau.
Und dann... Also ich erinnere mich noch so an meine Zeit in der NFL Europe, also die ersten Trainingseinheiten, dieses wahnsinnige Tempo, was dir da plötzlich gegenübersteht. Also man ist es ja auch gewohnt gewesen, viel zu trainieren und Gast zu gehen. Aber das ist, glaube ich, so von Deutschland dann so auch in der NFL Europe, wo ja ganz viele allocated Spieler dann waren, die schon fest in der NFL waren, die also ausgeliehen worden sind. Das ist brutal, oder? Das Tempo, was dir plötzlich entgegensteht?
Ja, und zwar in mehrerlei Hinsicht. Also zum einen natürlich physisch, dass alles viel schneller passiert, aber natürlich auch die Information, der Input, der zu verarbeiten ist, all das geht viel, viel schneller und das braucht einen Augenblick, bis man sich dort eingeruft. Ne?
Okay, angekommen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber gerade auf der Position eines Defensive Backs, Daddy, du weißt das, ist das brutal. Also wenn ich mir überlege, dass dann plötzlich da so ein 1,92 Meter, 95 Kilo Receiver vor dir steht.
Ja, das ist ja auch alles viel im Kopf.
Spielt sich ja alles im Kopf ab. Ne? Du musst einfach nur das keep your Z in your knee. Good things will happen. Genau. Ja, super. Nee. Ich freue mich super, dass du da bist. Wolltest du das anstoßen? Schon los, ja? Ja, auf jeden Fall, geht direkt los. Vielen Dank an König Pilsner.
Ne? Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Ich muss ums Mikro rumprosten.
Ja, das ist super. Aufregend. Egal, was die anderen sagen, du machst das super.
Bei so einem geilen Mikro muss das anders
sein. Ich bin ja beidhändig. Ja. Trinkarm ist beidhändig.
Großartig, großartig. Ja, da ist ja einiges passiert am Wochenende und ich glaube, wir sollten mal anfangen und ein bisschen über die Gewinner sprechen. Und bei den Gewinnern kommt man nicht drum herum, über King Henry zu sprechen, der zwar noch keine Krone gekriegt hat, aber seine Mitspieler wollten ihm nach dem Ende des Spiels auf jeden Fall eine imaginäre Krone aufsetzen. Natürlich nicht nur Derrick Henry, auch Arthur Smith, der Offensive Coordinator von Tennessee. Tannehill hat auch sensationell gespielt, aber Sascha, erzähl doch mal, was ist in dir abgegangen, als du Derrick Henry da auf dem Platz gesehen hast?
Naja, was für eine Performance, ne? Das sind, 22 Laufversuche für 212 Yards und dann nochmal, glaube ich, 52 Yards durch die Luft. Beeindruckend. Und vor allen Dingen natürlich jedes Mal, wenn man diese Maschine laufen sieht, gerade nach dem langen Touchdown, glaube ich 94 Yards, wie weit war es?
Ja,
einmal quer übers Feld, normalerweise alles schreit nach Sauerstoff, Zelt, Füße hoch, irgendwas in der Waagerechten, der Junge bleibt drauf. Da sieht man eben auch, was für ein Fitnesszustand der ist.
Beeindruckend. Also, da du das gerade ansprichst, das war so das Erste, was ich dachte, als er durch die Linie durchgebrochen ist, okay, big gain. Und dann waren wir immer gar nicht so, ist einem ja immer gar nicht so bewusst, was der für ein Breakaway-Speed, dass der wirklich nicht eingeholt wird von diesen Monsterathleten, die da im Backfield rumlaufen. Ne?
Ja, das ist eben genau der Punkt. Ne? Mit der Size, das ist schwer zu fassen jedes Mal. Ich meine, wir reden über die NFL und wir wissen alle, was sich dort für Leute tummeln. Ja. Und dann hast du immer noch mal solche Kanonen, die dann eben noch mal so rausstechen.
Daddy, was sagst du zu Derrick Henry, King Henry?
Ja gut, King Henry war letztes Jahr der Rushing Leader der NFL, also das ist keine Überraschung. Er hatte einen relativ normalen Saisonstart, aber er hat halt jetzt 6 Touchdowns in den letzten 3 Spielen gehabt und hat in den ersten 5 Spielen 3-mal mindestens 100 Yards gehabt. Also das läuft genauso weiter wie letztes Jahr. Das Problem bei Henry war entweder, dass ihn LeFleur, der damalige Offensive Coordinator, viel zu oft vom Feld genommen hat für Dion Lewis damals. Das war so eigentlich der Receiving Back, der ungefähr halb so groß ist wie Henry. Das ist seit letztem Jahr nicht mehr so, seit eben Arthur Smith der Offensive Coordinator ist. Und also letztes Jahr 1540 Yards, aber halt auch über 300 Rushing Attempts. Und er hat halt jetzt schon 113 nach 5 Spielen. Also man muss halt echt ein bisschen aufpassen, über 500 Rushing Yards. Also er ist auf dem besten Weg. Aber okay, also wenn jemand das physisch aushalten kann, dann ist es wahrscheinlich Henry. Aber du hast es schon angesprochen, Arthur Smith, der Offensive Coordinator seit letztem Jahr, als LaFleur dann nach Green Bay gegangen ist, sensationell. Also Ryan Tannehill hat, wenn man die Analytics betrachtet, hat bei PFF ein Passer-Grade von 93,3, das ist der zweitbeste Wert seit 2019, also seit er dann Starter geworden ist bei den Titans, nach dem Trade, oder beziehungsweise er ging ja letztes Jahr dahin und keiner hat was erwartet, als Mariota er dann abgelöst hat, ist er völlig durch die Decke gegangen. Und gestern war das erste Spiel in der NFL-Geschichte, dass ein Team einen 350-Yard-Passer und einen 200-Yard-Rusher hatte. Also das war, ja, krass, das Spiel, ne? War sensationell.
Ja.
Ich glaube, der Zone hat es gezeigt. Jeder, der es gesehen hat, also das war unfassbar.
Ja, ich bin da auch hängen geblieben, absolut, weil das natürlich auch wahnsinnig spannend war. Gab es da so ein paar Situationen, über die wir, glaube ich, noch mal so ein bisschen sprechen müssen. Also Deshaun Watson hat ja auch ein grandioses Spiel gemacht. Ne?
Ja, ja.
Seine 35 Jahre, auch 4 Touchdowns und so weiter. Aber die Situation, die sich mir so ein bisschen, wo ich so ein bisschen Schluck auf hatte, war 29-30. Cornell entscheidet sich dafür, den 4. Versuch auszuspielen. Im Anschluss macht Deshaun Watson auf Brandon Cooks dann den Touchdown. Sie sind mit 7 Punkten vorne zu diesem Zeitpunkt, mit 36-29, haben die Chance, einen Extrapunkt zu schießen, der ja relativ sicher eigentlich ist, um dann, sag mal, die schwerstmögliche Situation, die aber machbar ist, vorauszusetzen. Entscheiden sich aber für 2 zu gehen, Sascha. Ist das die richtige Entscheidung gewesen, weil sie es nicht geschafft haben und dann nur 7 Punkte?
Naja, nachher ist man immer schlauer. Ne? Das ist immer so die Spatze in der Hand oder Taube auf dem Dach. Wir werden ja nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähnliche Situation. Ich finde es immer schwierig, im Nachgang sozusagen dann den Finger zu heben.
Ja, aber ja. Ich meine, gut, der Grund ist, ja. 9 Punkte in der Zeit ist nicht mehr machbar. Also richtig, dann ist der ja. Sack zu. Auch bei so einem High-Scoring-Game. Daddy, du als erfahrener Offensive-Coordinator/Head-Coach, wie hättest du dich entschieden in der Situation?
Also für mich ist dann eher die Frage, oder das, was man relativieren könnte, das, was Mike Vrabel danach gemacht hat. Also zu sagen, okay, ich kann in die Verlängerung gehen, wenn ich den Extrapunkt mache, oder ich versuche eine Two-Point-Conversion und will das Spiel gewinnen. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen dem Rekord geschuldet. Also du hast Romeo Crennel, du bist eigentlich jetzt schon raus aus den Playoffs. Du könntest natürlich für die Moral jetzt noch was reißen, dass du nach der letzten Woche wieder gewinnst und gehst dann auf die Two-Point-Conversion. Aber sie waren ja eh schon 7 Punkte vorne. Also dann wären es 8 gewesen mit dem Extrapunkt. So. Und dann muss ich sagen, also mit 8 Punkten, dann muss ja Tennessee immer noch eine Two-Point-Conversion machen. Selbst wenn ich meiner Defense nichts zutraue, dann wäre ich da, glaube ich, dann doch für den Extrapunkt gegangen.
Ich glaube auch. Also die 8 Punkte wären schon schwer genug gewesen. Und sagen wir, ja. Das ist ja auch das Maximale, was erreicht werden kann. Also Worst Case wäre dann tatsächlich die Verlängerung gewesen natürlich. So ist es dann aber auch trotzdem dazu gekommen. Und dann sehr symptomatisch beim Cointoss zur Verlängerung die Reaktion von Deshaun Watson, als er den Cointoss verloren hat, oder?
Ja, natürlich. Weil er weiß, die haben halt den Kühlschrank da hinten drin stehen. Ja. Der Kühlschrank kann halt, wenn es drauf ankommt, dann macht er halt mit jedem Lauf, macht er halt 4 Yards Minimum. Das ist Worst Case. Ja. So. Und dann war Watson klar, okay, selbst wenn sie es konservativ spielen, dann. Und dann ist aber, wie Sascha schon gesagt hat, ich glaube, ein Screen Pass für über 50 Yards, dann war das Thema erledigt. Ja. Und dann machen sie noch, um das Spiel dann zu entscheiden, machen sie eine Wildcat.
Großartig.
Derrick Henry, weil hat ja noch nicht gereicht, was er geleistet hat. Ja. Gibt es eine Wildcat-Formation. Und dann mein Lieblingsspieler gestern, Anthony Firkser, der Backup-Tight-End, der über 100 Yards fängt, einen Touchdown und dann auch in dieser Wildcat-Geschichte dann auch noch der Lead-Blocker ist.
Ja.
Also der ist Spieler des Spiels. Aber okay, bei Tennessee gab es mindestens drei Spieler des Spiels, deswegen kann man kein zu viel.
Großartiges Spiel, sollte man sich auf jeden Fall, wenn man es nicht gesehen hat, auf jeden Fall nochmal angucken. Ja,
auf jeden Fall.
Aber wirft natürlich auch so ein bisschen wieder die alte Diskussion auf, wie kann es sein, dass in der NFL ein Cointoss entscheiden kann, dass du sozusagen ein Spiel verlierst, ohne eine, sag mal, ich nenne es mal, faire Chance zu haben, wenigstens noch einmal irgendwie auf den Platz zu kommen. Sascha, wie siehst du das?
Ja, ganz schwer zu vermitteln. Auch für alle Leute, die sich sozusagen jetzt reinknipsen in diese Sportart und das erste Mal mit dieser Situation konfrontiert sind. Du kannst es eigentlich nicht erklären, ne? Weil das hat nichts mit Fairness zu tun. Du würdest erwarten, dass jeder zumindest einmal den Ball bekommt.
Genau. Daddy, wie sagst du, wie stehst du zu der Diskussion?
Naja, sie haben ja die Regel geändert vor ein paar Jahren. Davor war ja ein Field Goal, hat ja schon gereicht, um das Spiel zu beenden. Also klassischer Sudden Death, das haben sie geändert. Jetzt muss es ein Touchdown sein, wenn du ein Field Goal machst, dann hat der Gegner nochmal die Chance, den Ball zu bekommen. Ja, es gibt auch schon seit Jahren die Idee, diese College-Regel einzuführen und so weiter. Also
den Tiebreaker, ja.
Ja, also wie man's macht, ist es verkehrt. Ich kann damit leben. Gibt schlimmere Sachen in der NFL.
Ja. Ja. Du wirst dich aufregen. Ja, genau. Aber wie gesagt, das ist also, würde aber mich auch interessieren, so ein College-Tiebreaker in der NFL. Würde sowas überhaupt funktionieren? Oder also von der 25-Yard-Line, 4 Versuche für 10 Yards, ganz normal, ein Time of Possession. Dann wird, wer erst Offense war, ist dann Defense und dann dreht sich das Ganze um. Und ab der dritten, wenn es dann nach dem dritten Durchlauf immer noch unentschieden ist, gibt's eine oder musst du für eine Two-Point-Conversion gehen. Würde das in der NFL funktionieren? Was glaubst du?
Ich kann es nicht beantworten. Was ich weiß, ist, dass die NFL im Prinzip eigentlich ja sehr dynamisch ist im Vergleich auch zu anderen Sportarten, was die Regelauslegung, Interpretation und so weiter angeht. Also wird ganz viel gemacht, vielleicht nicht im tiefsten Kern, aber drumherum. In der Interpretation, dass damals eben auch in der NFL Europe schon viel ausprobiert wurde mit dem Regelwerk.
Da gab es auch ein Field Goal, wo es 4 Punkte gab.
Ganz genau, zum Beispiel solche Geschichten.
Ja. Fand ich über 50 Yards,
ne, glaube ich, gab es 4 Punkte. Ja. Fand ich super. Hätte ich auch nicht schlimm gefunden, wenn das dann sich durchgesetzt hätte. Also die sind schon im Prinzip offen und es passiert jedes Jahr viel. Mhm. Es ist aber eben auch eine Riesenmaschinerie. Ja.
Aber es stößt ja schon so ein bisschen auf.
Es hat einen kleinen Geschmack, denke ich schon.
Und an der Reaktion hat man schon gesehen von Deshaun Watson, der wusste schon, okay, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass wir nicht mehr aufs Feld kommen und das Spiel wahrscheinlich verlieren werden. Aber gut, man muss auch erstmal einen Touchdown machen, man muss erstmal übers Feld marschieren, aber bei so einem High-Scoring-Game und einer so einer Maschine im Backfield oder zwei Maschinen im Backfield, das hat auf jeden Fall dann auch dazu geführt, dass das Spiel dann für Tennessee ausgegangen ist. Wir gehen weiter zum nächsten Gewinner. Da haben wir Philip Rivers stehen. Und als ich das Spiel so, beziehungsweise so ein bisschen die Red Zone geguckt habe, dann guckte ich so, okay, 7-0 Bengals, 14-0 Bengals, Anfang zweites Viertel, 21-0. Ich so, was geht denn da ab?
Naja, und das ist eben genau, da werden die Stimmen laut. Ne? Der alte Mann ist durch, washed up, ne? Wie sagt der Amerikaner, glaube ich, an der Stelle dann. Und alle heben den Finger und eine Augenbraue geht hoch. Dann kommt er aber raus im zweiten Viertel und liefert ab mit 235 Yards durch die Luft. Und da waren ein paar Würfe dabei, wo ich sagen würde, mein lieber Herr Gesangsverein.
Und dann geht es auch in der Halbzeit mit 24-21. Daddy, wie hast du die erste Halbzeit miterlebt?
Ich war relativ entsetzt, weil ich auf ein Breakout-Game von Jonathan Taylor gewartet habe und dachte mir, okay, wenn es jetzt 21-0 steht, dann wird bei den Colts Nyheim Hines die ganze Zeit auf dem Platz stehen und dann sieht es wieder schlecht aus mit dem Breakout. Es war dann im Endeffekt schon okay für Taylor, aber was mich tatsächlich, deswegen haben wir ihn ja auch bei den Gewinnern dabei, was mich da wirklich überrascht hat, ist, Philip Rivers kann es noch. Zumindest, wenn er eine Defense hat wie die Bengals. Wobei die Bengals gegen den Pass eigentlich gar nicht so schlecht sind. Dieses Jahr, eigentlich sind sie eher am Boden anfällig, aber Rivers hat halt dann, das kam gestern auch während dem Spiel ganz gut raus, er hat halt, wenn er so eine Zone-Verteidigung hat, dann hat er halt, weiß er halt genau, wo er in diese neuralgische Stelle rein. Wenn der Receiver keinen Fehler macht, dann hebt er ihn halt genau zwischen dem Cornerback und dem Safety rein und das kann er halt immer noch. Und er ist tief gegangen, was mich sehr überrascht hat, weil bei Rivers hat mich die letzten Wochen wirklich aufgeregt, oder das kann man ja nicht ändern, aber ich habe gesagt, okay, das ist nur Dink und Dank, das sind nur Screens, das ist bestenfalls eine Slant-Route und das war's. So, mehr ist da nicht. Und dann halt ab und zu so das, was er mit Mike Williams letztes Jahr gemacht hat, ab und zu mal so ein Hail Mary über 50 Yards, was er halt noch im Ellbogen hat. Aber gestern fand ich wirklich überzeugend, eine Interception zum Schluss, die Bates, der ein super Safety ist, dann gefangen hat, die war unnötig. Da haben sie die Bengals wieder ins Spiel gebracht, obwohl es schon eigentlich entschieden war für Indianapolis. Aber okay, also ich glaube nicht, dass sie mit Tennessee mithalten können. Übrigens bei Tennessee haben wir vergessen, Taylor Lewan, der Left Tackle, hat einen Kreuzbandriss.
Oha.
Das ist ganz, ganz aktuell. Mhm. Das wird Tennessee natürlich nicht gefallen. Aber okay, also ich glaube, Indianapolis ist zu schwach, um Tennessee den Divisionstitel streitig zu machen. Aber ich fand es beruhigend zu sehen, dass Rivers, wenn er eine Defense hat, die es zulässt, dann doch noch ein bisschen tief gehen kann.
Also ich hatte so im Nachgang die Pressekonferenz gesehen und da sagte Philip Rivers auch ganz entspannt, hey, es ist Anfang zweites Viertel, wir haben noch drei komplette Quarter, auch wenn es jetzt 21-0 steht, ist alles gut, da ist noch eine ganze Menge Football und ich finde, das, was er da ausgesprochen hat, hat er auch transportiert in seinen Aktionen auf dem Feld, oder?
Er hat ja auch so ein Momentum nochmal kreiert, glaube ich, 15 Sekunden vor der Halbzeit dann mit dem wichtigen Touchdown, ne? Und wenn du dann damit in die Kabine gehst mit so einem Erlebnis, das macht auch was mit dem Team, ne? Dass man wieder an sich glaubt.
Ja, fein, dass es nicht 21 Punkte sind, sondern nur drei. Und man darf auch die Colts Defense nicht vergessen, die in der zweiten Halbzeit ganze drei Punkte zugelassen hat. Das kommt natürlich auch noch mit dazu.
Na? Genau, also Joe Burrow war halt wieder ein klassisches Burrow-Spiel, also wieder über 300 Yards und kein Touchdown, okay, dann zum Schluss die Interception, die das Spiel ja entschieden hat. Ja, also Darius Leonard fehlt halt in der Colts Defense. Aber okay, also Joe Mixon war angeschlagen, ist dann raus, wieder rein. Die Bengals verlieren halt wieder ein knappes Spiel, das tut mir weh, aber so ist es halt, wenn du nicht besonders gut bist.
Ja, aber ich meine dafür, also sie gehen ja nicht unter. Also der Record spiegelt ja nun nicht wirklich 1-1 das wieder, was sie da auf den Platz bringen. Also gerade offensiv, da waren ja mehrere 300-Yard-Games dabei von Joe. Ich finde, der macht das extrem gut. Aber man wünscht es sich natürlich ihm auch ähnlich wie einem Justin Herbert, dass so diese jungen Quarterbacks dann halt auch für ihre Arbeit, für ihre Leistung dann auch belohnt werden mit dem Sieg, oder?
Ja, stimmt.
Genau, machen wir weiter. Wir haben noch mehr Gewinner. Und zwar gucken wir mal nach Atlanta, zu den Falcons. Da gibt es einen neuen Head Coach, Raheem Morris, der schon eine ganze Weile in der NFL ist, glaube ich insgesamt 18 Jahre, war auch mal Head Coach bei den Buccaneers von 2009 bis 2011. Ist, glaube ich, seit diesem Jahr Defensive Coordinator, kann das sein? Irgendwie sowas habe ich da gelesen. Was hast du bei den Falcons gesehen, was sozusagen in den ersten Wochen nicht passiert ist? Was hat sich geändert? Das ist ja nicht nur der Head Coach.
Richtig. Also man hat schon insgesamt gemerkt, durch alle drei Instanzen, dass da ein Ruck durchgegangen ist. Ein Momentum entstanden ist, 40 Punkte in der Offense. Da gehört sicherlich die Geschichte Matt Ryan und Julio Jones, ne, mit den 137 Yards und ich glaube ich 8 Receptions. Ne, die haben abgeliefert, richtig solide. Aber das Ganze wurde eben dann auch komplementiert über die Leistung der Defense, ja, ne, mit 3 Turnovern. Ne? Und das ist, wenn du das Battle gewinnst, hast du sowieso schon mal gute Karten.
Ich glaube, es waren alles auch Interceptions. Ne? Also Kirk Cousins, genau, ja. Fans oder Minnesota Vikings.
Da gibt es ein kleines Fragezeichen.
Lila und Gelb. Ja, 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 Daddy, ja. Du bist der bekennende Kirk Cousins Fan. Wie, ja, hast du deine Leistung? Wie hast du seine Leistung eingeschätzt?
Na, okay, also ich bin kein Hater. So, ja. Sagen wir es mal so. Also
Liebe.
Kirk Cousins.
Sind Liebe.
Ja? Ja, ich weiß. Also ich liebe Kirk Cousins, weil er wird zu schlecht gesehen. Kirk Cousins gewinnt dir nichts, aber er wird zu kritisch gesehen. Die Leute tun immer so, als ob er die Spiele verliert. Das würde ich so nicht sehen. Was gestern überhaupt nicht funktioniert hat, ist das Laufspiel. Alex Mattison kam rein, Dalvin Cook. Alex Mattison ist eigentlich einer der besten Backup-Runningbacks in der Liga, auch aus Fantasy-Sicht. Haben natürlich alle auf Alex Mattison gehofft. Dann macht er 10 für 26 gegen die Falcons. So. Und da will ich aber euch mal fragen, wenn ihr schon mal einen Trainerwechsel erlebt habt, also Head Coach, ist es dann tatsächlich so, weil das Talent bei Atlanta in der Offense ist für jeden ersichtlich, das ist völlig klar. Sie haben halt dann auch wieder Spiele verloren, die dich irgendwann psychologisch brechen, auch in dem Jahr wieder. Aber die letzten Wochen sahen echt scheiße aus, generell. So, und dann hast du aber eine Defense, die haben viel Talent, die haben Terrell, der First-Round-Cornerback hatte gestern auch eine Interception. Solche Leute wie Deion Jones, das ist ja, Qualität ist ja da. Kann es so ein Trainerwechsel und auch so ein neuer Coaching-Style, weil angeblich war Raheem Morris relativ hart im Training und hat die Leute gechallenged. Und bei Quinn hat sich natürlich alles so eingespielt. Kann es dann, ich meine, klar, kann es was freisetzen, aber habt ihr das selbst schon erlebt, dass es so läuft?
Ja, tatsächlich. Also grundsätzlich gilt natürlich, dass wenn jemand Neues kommt und der findet die richtige Ansprache zu diesem ganzen diversen Haufen, ne, das sind dann über 50 Leute und jeder irgendwie für sich auch ein Stück weit anders und so weiter. Und wenn du da die richtige Ansprache findest und die Leute, die Leistungsträger so weit triggerst, dass sie Verantwortung wieder übernehmen und ein Momentum generieren im Lockerroom, dann hast du ganz, ganz viel richtig gemacht. Denn Football spielen können die fast alle. Mhm. So. Und das ist nicht mehr der Punkt. Aber dann das so zu orchestrieren, dass alle happy sind mit ihrer Rolle oder zumindest geduldig. Ne, ne? Vielleicht spielst du nicht jetzt, aber wir werden dich auf jeden Fall den Weg runter brauchen. Mhm. Ne? Denn es wird Verletzungen geben und so weiter. Das kennen wir alle. Und wenn du da jemanden findest, der das schön orchestriert mit einer guten Ansprache, und das kann mal härter sein oder halt irgendwie der Players-Coach, ne, der die Leute eher so auf so einer Kumpelbasis abholt. Die Rezepte sind da unterschiedlich. Aber das Ergebnis hat jetzt gezeigt, erstmal, es geht offensichtlich in die richtige Richtung so.
Man hat ja immer wieder gesehen, das habe ich auch in der letzten Sendung gesagt, dass Atlanta enorme, starke Ansätze hat, aber einfach nicht konstant genug das durchzieht. Also die Offense hat ja abgeliefert, Matt Ryan hat ja auch abgeliefert. Es war halt immer so dieses Zusammenspiel und dann die Defense, die halt auch nicht mitgespielt hat. Aber ich glaube, dass gerade, um Daddys Frage zu beantworten, dann so ein Defensive Mind auch mit der Ansprache, die du angesprochen hast, mit dem Ansatz im Training, es hinbekommen musste, den Rekord komplett auszublenden, die letzten Wochen komplett auszublenden und sich komplett auf das zu fokussieren, was jetzt vor ihnen liegt. Und das haben sie sehr beeindruckend auf den Platz gebracht. Also die Defense hat mir gut gefallen und die Offense hat einfach konstant geklickt. Also da könnte noch ein bisschen mehr passieren. Wir haben sie
ja schon aus
dem Rennen raus, ne?
Ja, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, weil da hat sich ja schon abgezeichnet, dass Raheem Morris der neue Headcoach wird. Es ist gestern hieß es immer Interims-Headcoach. Also für mich hat er eine riesen Chance, da jetzt auf Dauer auch Headcoach zu werden. Weil Atlanta an sich, also die Führung der Falcons will ja beständig sein. Das haben sie ja bei Quinn gezeigt. Sie haben ja viel Geduld gezeigt auch. Aber Morris war halt bei den Buccaneers 2009, war der halt 33, als er Headcoach geworden ist. Und dann hat er die erste Saison war schlecht, das war zu erwarten. Dann zweite Saison 10-6, also fast in den Playoffs. Und in der dritten Saison ist es dann zusammengebröselt, hat die letzten 10 Spiele verloren, haben sie ihn entlassen mit 4-12, glaube ich. Aber Raheem Morris, wenn du so jung, so gut bist, um Headcoach zu werden, dann weiß ich nicht, was 11 Jahre später sich groß geändert hat. Und er war ja letztes Jahr, das haben wir letzte Woche auch gesagt, er war ja letztes Jahr der Grund, warum Quinn überhaupt noch Trainer war, dann in der neuen Saison 2020, weil er halt dann Defensive Coordinator erst geworden ist, wie du sagst,
genau,
im Lauf der letzten Saison. Und da haben sie dann, glaube ich, die letzten 6 Spiele gewonnen, von den letzten 8 oder so, und dadurch hat er den Weg für sich selbst geebnet und hat aber dafür gesorgt, dass Quinn noch ein paar Wochen kriegt.
Ja, aber wie Sascha sagt, wenn du einen Coach hast, gerade dann der also Defensive Mind ist und der sozusagen die richtige Ansprache findet, dann kann das schon einen Ruck geben. Und das hat man, wie gesagt, hat sich gezeigt auf dem Platz. Das ist natürlich entscheidend, wie die nächsten Wochen werden.
Ne, wie produktiv bist du? Gewinnst du am Ende? Ne? Ja. Oder wie der zeigt die Kurve nach oben zumindest? Ja. Hast du das Vertrauen der Spieler und vice versa natürlich? Das ist ja auch keine Einbahnstraße. Ne?
Ja.
Da vielleicht apropos eine Kurve nach oben,
ja,
gute Überleitung.
Ja, bevor wir zu der Überleitung des Todes kommen, würde ich ganz gerne mal eine Blitzumfrage machen. Detti, du hast das im Auge, weil ich würde gerne mal wissen, da draußen, welches Team hat es nach einem 0-5-Start denn in die Playoffs geschafft? Da hast du jetzt nicht spoilern, Detti, aber wenn du es weißt.
Ja, ja.
Nicht also spoilern.
Jetzt wird gegoogelt.
Jetzt wird es dann auch aufsteigen. Ja, aber das würde mich sehr interessieren. Also da müssen wir gleich nochmal drauf zurückkommen, Detti. Da musst du dann einmal reingrätschen, wenn du da ein bisschen was gelesen hast. Aber kommen wir zur Überleitung des Todes, wie wir schon gesagt haben. Nämlich Carson Wentz hat plötzlich nach doch einem etwas holprigen Start in den ersten Possessions dann doch noch ziemlich abgeliefert. Was war da los? Also wie fing das Spiel an und was ist dann passiert,
Sascha? Ja, Eagles 17-0 oder Rückstand, glaube ich, ne? Zumindest die Punktedifferenz. Dramatisch, da ging überhaupt nicht viel zusammen.
Ja.
Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis Carson Wentz und die Eagles Offense überhaupt wieder ins Rollen gekommen sind. Was aus meiner Sicht, aber wir haben ja gerade hier gesprochen vom Gewinner, Carson Wentz, eigentlich eher den Defiziten bei den Ravens zu verorten ist. Denn mit, glaube ich, 12 Penalties für 132 Yards oder wie viel das waren, also unendlich viele, vor allen Dingen in entscheidenden Situationen.
Ja.
Die haben dafür gesorgt, dass überhaupt wieder erst, dass die Eagles sich zurückgekämpft haben und eine Möglichkeit hatten.
Aber hat es auch einen taktischen Hintergrund, dass Baltimore sagt, okay, wir machen jetzt ein bisschen ruhiger, wir haben den Lead und wir spielen jetzt ein bisschen softer auch im Backfield?
Also ruhig habe ich sie überhaupt nicht erlebt.
Okay.
Ne? Also Carson Wentz war hart unter Druck.
Ja.
Ich glaube 6 Sacks, ne? 3 von Clay Campbell alleine. Ja. Und hat viel, gerade im vierten Viertel, nochmal über seine Füße gelöst, ein Stück weit.
Ja.
Aber der hatte alles andere als einen ruhigen Nachmittag.
Da ging einiges ab. Ja. Also du hast die Strafen angesprochen, Daddy. John Harbaugh ist, glaube ich, nicht so happy gewesen damit, oder?
Ne, der war immer an der Sideline und hat immer in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht gewusst, was ist denn jetzt? Was ist denn? Das kann doch nicht wahr sein. Also Sascha hat recht, genau 6-6. Also dieser Pass-Rush, der Druck war ja die ganze Zeit da. Calais Campbell und so weiter und Konsorten. Das war nicht das Problem. Aber die Frage, die ich an Sascha, du warst ja eben ein Hybrid, Defensive Back. Und ich habe es schon 100 Mal erzählt. Ich war einmal, habe ich es live erlebt, Giants gegen Eagles, Miracle at the Meadowlands, Giants klar vorne, spielen dann nur noch Prevent Defense, hatten damals natürlich als Gegner Michael Vick, aber haben dann in 7 Minuten, keine Ahnung, 25 Punkte abgegeben, weil sie nur konservativ gespielt haben, nur noch gesagt haben, okay, wir wollen keine Big Plays zulassen, was aber dazu führt, dass der Gegner halt dann 5-6 Spielzüge braucht, bis er halt dann auch in der Red Zone ist. Dann macht das nicht mit einem, aber es wird ihm wahnsinnig leicht gemacht. Carson Wentz, finde ich, hatte gestern ein paar super Plays unter Druck auf Leute wie Travis Fulcam und Hightower zum Beispiel, der einen langen Ball gedroppt hat. Gleich, glaube ich, war der erste Spielzug der Eagles im ersten Viertel, aber ist es so, war das damals bei euch auch schon so, dass man dann sagt, wir spielen jetzt konservativ und das lassen den Gegner kommen?
Liegt natürlich in der Verantwortung, in der Philosophie des Defensive Coordinators.
Ja, aber das passiert sehr oft, oder?
Ja, verantwortlich natürlich. Weil natürlich, wenn du jetzt solche Bälle hast wie auf den Fulham, ich glaube, das war ein 4. und 9 von Wentz, und das ist so ein 50-50-Ball gewesen. Ne? Der hat Vertrauen in den. Schmeißt ihn hoch und versuchst ihm Play machen zu lassen. Das ist an der Stelle gelungen. So, und Dann gibt es natürlich so Situationen, 2. und 16. Natürlich positioniere ich mich weiter hinten. Wenn er dann aber die Lösung findet, das ist hart zu verteidigen dann. Ne? Oder du spielst eine Man-Free, was auch immer das dann ist. Alle mit dem Rücken zum Quarterback, er läuft selber. Es ist schwierig. So. Und da hat er schon ein paar Lösungen gefunden. Aber nicht unüblich, glaube ich.
Ja, man darf auch nicht vergessen, wenn man sowas spielt und auch, sag mal, auch beim Passing-Game kurze Pässe zulässt, im Prinzip spielt die Uhr ja eine ganz wichtige Rolle in der Situation und die spielt dann sozusagen für die Defense auch mit. Das heißt, selbst wenn du, sag ich mal, kurze Pässe zulässt, die Uhr rollt, die Offense braucht halt einfach länger für ihre Drives, aber irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo du sagst, okay, wir tun uns hiermit keinen Gefallen. Ne? Ich glaube, dass es auch nicht konsequent dann so war, aber es ist einfach auch eine Menge. Ja, also diese Strafen einfach brutal, sie immer wieder
in entscheidenden Situationen. Ne? Ja. Da war eine Defensive Pass Interference, glaube ich, auch mit einem langen Ball auf den Fulham. Und das ist natürlich, dann schießt du dir selber in den Fuß. Ne? Das ist ein Ball, weiß ich nicht, für 30 Yards oder irgendwas gewesen. Und dann von dort nochmal die Strafe obendrauf.
Übrigens, Max, zu deiner Frage mit dem 0-5. Ich habe jetzt nur eine Antwort. New York Jets, aber ohne weitere Angaben. Ich weiß aber nicht, ob sich das auf die Frage bezieht oder einfach nur die Aufforderung, dass wir über die New York Jets sprechen sollen. Das werden wir heute nicht tun. Wir sind keine Sadisten. Das habe ich so einem Jets-Fan heute bei Twitter bestätigt.
Ich habe es gesehen.
Ja. Der wollte wissen, ob wir heute über die Jets sprechen oder ob er zuschauen kann.
Er kann gerne zuschauen, wir sind keine Sadisten. Wir lassen die Jets heute mal außen vor. Aber wir haben auch einen Gewinner. Jimmy G, ja, in einem NFC West Battle, ich glaube, in dem sich von dem Seattle, glaube ich, am meisten gefreut hat, in der Situation. Aber ich glaube, nach einem doch einer sehr desolaten Leistung gegen die Dolphins mit dem 43-17, war das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Statement, was er setzen musste in der Situation, um da wieder zurückzukommen. Daddy, wie hast du Jimmy G's Performance gesehen?
Ja, das war klassisch Shanahan. Das war ein klassisches Kyle Shanahan-Spiel. Sensationell. Nur kurze Pässe. Ich glaube, Target-Tiefe von Jimmy G lag bei unter 5 Yards. Alles Yards after the catch. Dann Deebo Samuel, der offensichtlich wieder fit ist, was der Offense natürlich wahnsinnig hilft, der dann auch ein paar Rushes einstreut, dann auch einen Rushing-Touchdown hat. Brandon Ayuk, Yards after the catch und so weiter. Also das ist George Kittle, ich glaube, er hat einen Ball gehabt, Jimmy G, der wirklich knapp war, der sensationell geworfen war durch die Mitte. Da war genau Kittle-Schorsch genau dieses Duttal vor dem Verteidiger, vor dem Safety und dann war es ein Touchdown. So, alles andere war frei schemen, was halt Shanahan so gut kann wie kein anderer und Jimmy G, ähnlich übrigens auf der anderen Seite Jerry Goff, da ist es ja ähnlich, er lebt vom Scheme und Jimmy G, wenn er so ein Spiel hat und sich wohlfühlt, dann ist das alles wunderbar. Wenn er viel Druck bekommt, oder die Dolphins sehr früh, sehr hoch führen, so wie letzte Woche, dann wird es natürlich kompliziert. Aber wenn das Spiel so läuft, wie man sich das vorstellt, wenn die Defense auch performt, letzte Woche war gerade die Secondary wahnsinnig schlecht und gestern haben sie Mosley zurückbekommen als Cornerback und das hat ihnen sehr geholfen, dazu Jason Verrett, der ja auch so ein Riesentalent war und 8000 Mal sich das Kreuzband gerissen hat. Und der spielt auf einem super Niveau, hatte, glaube ich, gestern auch eine Interception. Also wenn es so läuft, wunderbar. Ich bin von den Rams enttäuscht, überrascht. Das Laufspiel war nicht das Problem. Das Problem war Jared Goff, wie so oft.
Naja, du darfst auch nicht vergessen, du hast es angesprochen, die Offensive Line der Niners hat halt Jimmy G auch echt Zeit gegeben. Der wurde
nicht viel genommen. Ja, kein Faktor gewesen. Ja, ne? Das sind normalerweise so zwei Monster mit Kittel und Donald auf den Angriffs- und Verteidigungsseiten in dieser Liga. Und Kittel hat abgeliefert. Und zwar ja nicht nur im Passing-Game, sondern eben auch beeindruckend wieder als Blocker. Ja. Im Laufspiel, das, was ja ein Riesenpfund ist für das Team. Abgesehen davon, was das für ein Momentum und im Kopf noch mittransportiert. Immer wenn du den Jungen arbeiten siehst. Und Aaron Donald eben als einer der besten Verteidiger dieser Liga war an gestrigen Tag eben kein Faktor.
Und die Nummer 2 Pass-Defense der Liga darf man auch nicht vergessen. Also ich glaube, das war schon eine sehr, sehr gute Leistung, die, also gerade in der Offensive Line, keine Frage, aber selbst bei dem Touchdown von Kittle Shorts, den du angesprochen hast, das war ja ein komplett Zero-Coverage, das heißt keine Safety-Hilfe, jeder hat einen, der Rest jagt den Quarterback, selbst ja. In dem Moment, wo es dann wirklich darauf ankommt, Jimmy G wirklich einen sehr, sehr guten Ball geworfen, ja. Und der ist dann auch direkt zum Touchdown gegangen. Das war schon sehr.
Also dafür ist er perfekt. Wenn das Spiel, wie gesagt, wie letzte Woche, da waren sie sofort, keine Ahnung, 21-0 hinten, dann wird's schwierig, weil dann musst du den Gameplan ändern, dann musst du mehr Risiko eingehen. Aber wenn es so läuft wie geplant, dann, und deswegen waren sie letztes Jahr im Super Bowl. Mhm. Zwar nicht, weil Jimmy G ein Sensationsquarterback ist, sondern weil genau dieses System von Shanahan so funktioniert. Kurze Pässe, schnell den Ball loswerden, damit halt so ein Aaron Donald nicht reinbricht in die Pocket und dann funktioniert's.
Ja, vor allem, was mir auch echt auffällt, gerade in diesem Jahr, das wird ja immer mehr, wie viele Handoffs doch tatsächlich auf die Receiver stattfinden, ja. Also auch sowohl designed, dass sie sozusagen dann auch direkt bekommen, aber auch in ganz vielen Laufspielzügen spielen sie so eine Decoy-Rolle, wo sie sozusagen einfach nur durchs Bild laufen oder mal einen kurzen Flash-Fake bekommen. Mhm. Aber sie sind, also die Receiver, jetzt nicht nur bei den 49ers, aber da sieht man es natürlich extrem, aber extrem viele Handoffs auf Receiver, oder?
Ja, was mir dazu auch noch reinfällt beim Stichwort Receiver, dass die Rams auch tatsächlich Möglichkeiten haben liegen lassen mit 2 Drops von Cooper Kupp. Einer, glaube ich, für einen Touchdown und dann ein langes Ding, die er normalerweise macht. Und dann sieht das vielleicht auch nochmal anders aus. Das gehört eben alles mit dazu, ne? In der Betrachtung.
Ja. Aber Kittle fand ich super. Also ich feiere den jedes Mal.
Der Kittle-Josh ist immer super.
Ja. Aber, lieber Daddy, wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer.
Das, die Kehrseite der Medaille.
Die Kehrseite der Medaille. Und da war ein Spiel, da habe ich auch mit Kutsche am Freitagabend noch ein bisschen drüber gesprochen, was wir da so erwarten. Und zwar, wenn die Green Bay Packers gegen die Tampa Bay Buccaneers spielen, also wenn der Showdown zwischen Rodgers und Brady stattfindet. Und wir waren uns eigentlich relativ einig, dass Rodgers sozusagen der etwas freiere, lockere Quarterback ist, Brady dann doch sehr verbissen in der Situation, in der er sich befindet. Und das war uns eigentlich relativ klar, dass Rodgers und seine Offense das eigentlich sehr souverän runterspielen. Und am Anfang sah es ja auch alles danach aus. Es gab ein 10-0. Es wurde ein McCringleberry wieder zurückgeholt ins Leben. Hat mich sehr gefreut bei der Touchdown-Celebration. Unbedingt angucken, ja, von Key & Peele auf YouTube zu finden. Großartiger Clip. Da muss man sich auch erstmal trauen in National Television.
Ne? Naja, und da wurden an dieser Stelle aber heute auch Stimmen laut. Ob das nicht vielleicht eine Situation war, wo man sich so ein bisschen zu selbstbewusst präsentiert hat und im Selbstverständnis vielleicht schon ein Stück weiter war und nachher wieder eben auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde.
Genau.
Das Spiel geht wie lange? Richtig?
Ja, also 10-0 reicht auch nicht. Erst und dann gab es ja so eine ganz entscheidende Situation, den Pick 6. Von Jamel Dean. Wie hast du den erlebt? Was hast du da gesehen, Daddy?
Ich habe vor Wochen schon gesagt, es klingt immer so fürchterlich, aber dass die Buccaneers Defense ins Rollen kommt und dass die Offense irgendwann auch einigermaßen klickt, wenn du ihnen ein paar Wochen Zeit gibst und wenn Brady ein paar Wochen Zeit in dem System hat, das habe ich mir schon gedacht. Dass die Defense so gut ist, war schon eine Überraschung gestern gegen Green Bay. Vor allem, weil, wie Sascha sagt, ja, dieser frühe Start. Und selbst wenn sie da ein bisschen überheblich geworden sind, fand ich das überraschend. Wenn du aber ein Linebacker-Duo hast, wie Devin White und Lavonte David, so, wenn du die hast und die zusammen 18 Tackles, 2,5 Sacks und 5,5 Tackles for Loss haben, also wenn du so über den Blitz so viel generieren kannst, dass Rodgers sich unwohl fühlt, und dann noch mit Carlton Davis, der ein sensationeller Cornerback ist, da waren die Adams mehr oder weniger aus dem Spiel nimmst, dann wird's halt schwierig. Weil du hast zwar Robert Tonyan, Bobby Biceps, wie wir in unserem Fantasy-Format immer sagen. Das ist okay. Und EQ, Sam Brown hat gestern war active und Walter Scantling, aber da kommt dann das zu tragen. Die Buccaneers haben sowieso eine gute Run-Defense. Das heißt, Aaron Jones kommt auch nicht so zur Geltung. Und dann hat die Offense der Packers natürlich Probleme. Aber diese Cornerbacks bei den Buccaneers, Carlton Davis, Zweitrunden-Pick 2018, Murphy Bunting, Zweitrunden-Pick 2019, Jamel Dean, der den Pick 6 hatte, ich glaube, der dritte überhaupt von Rodgers in seiner Karriere.
Bei 7000, glaube ich, irgendwas Attempts oder so. Ne? Ja, so was Absurdes genau. Irgendwie.
Ja.
Also, dann ja, Winfield, der Sohn von Antoine Winfield, war auch beim Pick 2020, zweite Runde. Und dann noch die alten Recken in der D-Line, Sue und JPP, die auch noch ein paar Sex gemacht haben. Also, wenn das so läuft und du dann noch Ronald Jones hast, auf einmal mit über 100 Yards, dann wird es schwer, weil Brady musste gestern nicht viel machen.
Wie hast du Aaron Rodgers erlebt?
Ja, bei dir das genau, dem kann ich fast nichts mehr hinzufügen, was das Rezept war, eben wenn du für so viel Unruhe sorgst im Spielaufbau, ne, das ist das Rezept dafür, ne, dass er eben nicht dort steht und in Ruhe seine Erfahrung, Souveränität, seinen Arm irgendwie walten lässt, wenn du so schnell in der Verteidigung spielst, extrem schwer. Und dann erzwingst du eben auch Fehler. So, das ist der Punkt.
Genau. Aber man hat schon gesehen, wie ihm so ein bisschen, also er war ja sehr am Lächeln und am Lachen, aber er war dann auch, also so eine symptomatische Situation war, wie er dann ein paar Spielzüge später, also die zweite Reception, gut, das war ein Gerangel, das kann passieren, aber symptomatisch war für mich eigentlich dieser Pass über die Mitte, wo er einen weit offenen Tight End einfach 3 Meter überworfen hat. Und er sich selber auch ins Leere guckt und fragt, was habe ich denn da gerade gemacht? Ja. Also man hat ihm die komplette Confidence irgendwie gefühlt genommen.
Oder? Energie rausgesogen und das passiert dann eben schnell auch, wo sich ein Momentum in die andere Richtung entwickelt. Du hast es gerade angesprochen mit dem zweiten Pick, der getippt war. Das heißt, es war noch nicht mal notwendig, also zwangsläufig Rodgers Fehler, weil ich glaube, der Ball war gut geworfen. Er hat ihn halt nicht gefangen, sondern getippt. Pick und ich glaube, der ist zurückgegangen bis an die 2-Yard-Linie, dann der Score daraus resultiert und schon kippt das ganze Ding. So, und dann kratzt du dich am Kopf. Was ist denn hier eigentlich los?
Wenn man über Rodgers redet, sollte man auch ein bisschen über Brady reden, finde ich. Was mir aufgefallen ist, dass er tatsächlich, ich glaube, es gab auch keine Quarterback-Sacks auf seiner Seite, also die Offensive Line hat ihm da auch genügend Zeit gegeben und was ich gesehen habe, ist, wenn er die Zeit hat und in der Pocket steht, dann nimmt er so einige Defensivreihen auseinander. Und das hat er, glaube ich, auch, er musste, wie gesagt, der hätte schon gesagt, nicht viel machen. Aber das, was er gemacht hat, und da waren einige Dimes dabei, die er wirklich top platziert hat, die er aber eben auch nur platzieren kann, wenn er in der Pocket steht, scannen kann und das ganze Feld auseinandernehmen kann, oder?
War ja gestern auch ein Thema in der Berichterstattung, dass der Arm, ne, für jemand, der so alt ist, beeindruckend noch ist. Über die Entscheidungsfindung und so weiter müssen wir gar nicht diskutieren mit der Erfahrung, die er hat und so weiter. Ne?
Die Umsetzung.
Das heißt, er kann es dann tatsächlich, kriegt das noch aufs Feld. Ja. Dann hat er natürlich auch eine Entlastung noch gefunden oder Unterstützung mit Gronkowski, wo er ja irgendwie
Gronkowski lebt.
Ja, genau. Das war ja eben da länger auch ein Fragezeichen, wie geht's da weiter? Warum ist der Status so, wie er ist? Ist das eine Verletzung geschuldet? Wissen Sie nicht genau, wohin mit ihm konstitutionell? Er sagte selber wohl, es war eine Mischung aus beidem. Und dass es jetzt aber losgeht. Die Ärmel wurden hochgekrempelt und er hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht.
Absolut, absolut. Ich habe hier noch aufgeschrieben, 5, 6 und 13 Quarterback-Hits. 13 Quarterback-Hits in der NFL. Die merkst du heute,
langer oder? Nachmittag, auf jeden Fall. Bis das Steißbein aus der Hose guckt hinten.
Ja, Ronald Jones.
Wie man so sagt, natürlich.
Ja. Daddy, wie du gesagt hast, Ronald Jones hat mir auch gut gefallen. Also es hat sich auch zu einem echt toughen Runner rauskristallisiert. 113 Yards gemacht, aber der geht
Drittes
auch,
Spiel in Folge, glaube ich, über 100
geht,
Yards.
Aber ne? Geht auch voll ab, oder? Also ist auch ein echten Biest. Also ist jetzt nicht so kleinquirlig, sondern hat auch echt ein bisschen...
Da passiert ein bisschen was, ne?
Ja. Also Daddy, würdest du den im A-Gap, wenn der jetzt auf dich zukommt, würdest du das A-Gap zumachen, wenn der kommt?
Nee, das B-Gap meinst du.
Das B-Gap, ja, sorry.
Ja, das ist meine Verantwortung.
Ja, mach ich nicht. Du bist ja außer Linebacker, sorry. Mein Fehler.
Den machst du zu. Da ist halt die Frage, warum Leonard Fournette? Aber den haben sie auch noch, der kommt ja auch noch. Dann kannst du das Ganze wieder, was für Fantasy-Football wieder schlecht ist, aber du kannst das Ganze noch ein bisschen kombinieren.
Ja.
Und ich glaube, Fournette ist definitiv der bessere Receiver bei den Running Backs als Ronald Jones, aber Jones hat es letztes Jahr auch schon angedeutet, aber wurde dann immer wieder von Bruce Arians vom Feld genommen. Also als Runner, als pure Runner sozusagen, ist er schon ein geiler Typ. Und die Packers müssen aufpassen, weil das war ihr Problem letztes Jahr. Die sind von San Francisco im NFC Championship Game in Grund und Boden gerannt worden.
Ja.
Und wenn sich das jetzt so fortsetzt, dann... Dann wird es schwierig, weil die Packers wollen in den Super Bowl und waren ja auch mein Super Bowl-Finalist, sogar mein Gewinner.
Dann müssen Sie ja wirklich aufpassen. Also wenn das nicht
passiert. Ja. Ich habe ein Spiel verloren, okay.
Aber das ist ja auch für Tom Brady in seiner Offense, so wie er sie spielt, braucht er ja genau so einen Runner, damit er eben dieses Running Game immer wieder mit reinbringen kann, das gut managen kann, Play Action drauf
Keep aufbauen. Honest, ne?
Genau, das Ganze. Ja. Und dann es gibt ja auch zig Protections, sag ich mal, für ein Passspiel, die einfach genauso aussehen wie ein Laufspiel. Alles ist gleich und er steht dann trotzdem ganz ruhig hinten und kann dann der Defense, die halt die Linebacker 2-3 Schritte, falsche Schritte nach vorne gemacht hat, dahinter
unbedingt
auseinandernehmen.
Unbedingt.
Ne? Das beherrscht er sehr, sehr gut.
Peter, entschuldige, schreibt bei YouTube noch, dass die Buccaneers keine Strafen hatten. Gar keine.
Null Zero, Jahr. Ne? Genau.
Und Vita Vea hat ja auch noch gefehlt.
Ja.
Das heißt, die Line ist ja noch besser eigentlich.
Ja, definitiv. Aber das ist schon, ich sag mal so, das ist ein Statement. Ne? Den Quarterback wie Aaron Rodgers 13 Mal zu treffen, 5 Mal zu sacken, das ist schon ein ordentliches Brett. Es gibt aber noch einen zweiten Quarterback, den wir auf unserer Verliererseite haben. Auch ein Spiel, über das Kutsch und ich am Freitagabend noch gesprochen haben. Und zwar ging es da um den Showdown in der AFC North um Cleveland und Pittsburgh. Und wir reden von Baker Mayfield. Das war ja, also ich habe mich sehr gefreut auf das Spiel, aber ich war dann doch irgendwie relativ schnell ein bisschen gelangweilt. Daddy, wie ging es dir, als du das gesehen hast?
Ja, mich hat es jetzt nicht überrascht, weil da haben wir ja auch bereits darüber gesprochen. Die Browns Offense definiert sich über das Laufspiel, über Bootlegs, Play-Action für Baker, was ihm das Leben deutlich einfacher macht. Eine super O-Line, die sie ja vor der Saison verstärkt haben, mit einem guten First-Round-Rookie Wills und Conklin als Right-Tackle. Wunderbar. Sie haben jetzt bei Pittsburgh, vor dem Pittsburgh-Spiel haben sie einen Right-Guard verloren, der war verletzt. Okay, aber dass Pittsburgh Druck machen kann, war vorher klar. Und dass Pittsburgh eine super Laufverteidigung hat, war auch vorher klar. Und damit war eigentlich vor dem Spiel schon klar, dass Baker Mayfield was reißen muss. Und wenn Baker Mayfield aber Druck bekommt und zu viel machen muss, dann ist er nicht gut. Und er war letzte Woche zum Beispiel, macht er 2 dumme Interceptions gegen die Colts. Da war das Spiel eigentlich schon entschieden. Das darfst du ja gegen die Steelers dir nicht leisten. Und für die Steelers war es dann letztlich so einfach, dass das Big Ben gar nichts machen musste. 14 von 22 für nicht mal 150 Passing Yards. Entschuldigung, 162 waren es. Mhm. Also das ist, das war schon sehr deutlich. Und für die Browns, das war eigentlich auch klar, wenn du 4-1 stehst und aber in der Division Pittsburgh und Baltimore hast und dann aber in der ersten Woche 38 Dinger kassierst, gegen Baltimore 6-38 verlierst und dann gegen Pittsburgh 38-7 verlierst, dann ist, glaube ich, relativ eindeutig, wo du stehst. Aber wenn die Browns vielleicht sogar einen positiven Rekord haben, können sie zufrieden sein. Aber die Division werden sie nichts zu sagen haben, natürlich.
Sascha, wie hast du Baker so erlebt, ja auch in den letzten Wochen, aber jetzt auch speziell gegen die Steelers Defense?
Ja, wie gesagt, der hat das eben schon angesprochen mit dem Druck, der da gekommen ist, gepaart ja ist mit dem Umstand, dass er wohl auch angeschlagen war, in den Rippen, ne?
Ja, genau. Klar.
So ein bisschen angeditscht, nenne ich das mal. Das macht es dann nicht einfacher, ja, wenn dann irgendwie mit TJ Watt und Dupree auf der Edge irgendwie dann so ein Druck generiert wird. Und ich glaube, der hat bei 22 Dropbacks irgendwie nach 50% unter Druck gestanden. Hm. So, und das ist natürlich immens. Dann wirst du auch zu Fehlentscheidungen gezwungen, versucht dann noch irgendwas möglich zu machen. Das geht dann oft in die Hose. Das hat man schon gesehen an vielen Stellen.
Also Steelers Defense hat, glaube ich, jetzt ein andermal Mal bewiesen, wie gut sie wirklich ist. Ben hat ein solides Spiel gemacht, wie du schon gesagt hast. Aber das war, also was mich auch so ein bisschen gewundert hat, ist dann ein OBJ mit 2 Catches, glaube ich, insgesamt nur.
Nie ins Spiel gefunden.
Ja, muss man da nicht irgendwie, also ist der aus der Defense-Sicht, ist der aus dem Spiel genommen worden oder hat der einfach im Gameplan der Offense der Browns einfach nicht die entsprechenden...
Wir haben zumindest keine Lösung gefunden für den Druck und dann und mit diesem Druck umzugehen und dann die Leute in Szene zu setzen, denen den Ball zu geben, die möglicherweise dann vielleicht einen Impact geben können mit OBJ. Also
das Detti hat natürlich vollkommen recht. Das wird ein richtiges Brett in der AFC North mit Pittsburgh und Baltimore. Das waren schon zwei klare Statements. Und selbst wenn du da drei Teams hast mit vier Siegen, aber so, da wird, glaube ich, in der Gesamtbetrachtung am Ende des Tages, werden die Cleveland Browns sicherlich den kürzesten ziehen, auch wenn es noch ein positiver oder ein ausgeglichener Rekord am Ende des Jahres sein sollte.
Aber ist ja nicht schlimm. Also heute habe ich auch bei Twitter gelesen, wenn Browns-Fans jetzt über Baker schimpfen, dann sollten sie sich halt mal einfallen lassen, wen die Browns vor Mayfield auf der Quarterback-Position hatten und wann sie das letzte Mal bei 4-1 standen. Also das ist alles okay. Und wenn sie haben gegen die Bengals knapp gewonnen und wenn sie da Dritter werden in der Division und ja, wie gesagt, knapp positiv mit dem Rekord rausgehen oder selbst wenn sie 8-8 sind, ist es immer noch besser als das, was sie die letzten Jahrzehnte hatten. Ja. Also es ist schon okay, es ist viel Talent.
Das kleiner Wermutstropfen für Pittsburgh, habe ich vorhin noch gelesen. Schlüsselspieler in der Defense, Devin Bush ist raus.
Ja.
Mit dem ACL,
ja, ja.
Season Ending.
Major Knee Injury, ja, ouch. Aber das ist halt, das ist einfach Teil dieses Spiels und es ist so, wir haben ja auch, ich glaube, Woche 2 war ja diese Woche mit diesen unglaublich vielen Verletzungen, ne, wo auch wirklich Season-Endings dabei waren. Aber das hast du jedes Jahr, aber das tut natürlich brutal weh.
Das ist nicht die Frage, ob, sondern wann es passiert, ne?
Ja, das wird immer mal wieder einer.
Ja, das war halt der Klassiker, das war auch ein Pass an die Sideline, also ein Screen Pass auf Claypool, glaube ich. Kann nicht sein, logischerweise. Ich weiß nicht, auf wen ich glaube, auf Dearnest Johnson oder so. Dann rennt Bush raus und Johnson springt an ihm vorbei und er Non-Contact-Injury. Das ist halt immer beim Kreuzband.
Ja, dieser, wenn diese ganze Belastung plötzlich auf dem Knie ist, eine falsche Bewegung, dann der Kunst oder der Rasen noch dazu, dann der Fuß stehen bleibt.
Ja, ja.
Aber du hast angesprochen, Claypool, was mich ganz gefreut hat, ist, dass er dann jetzt nicht das One-Hit-Wonder war, sondern doch wieder eine sehr solide Leistung abgeliefert hat, oder? Was sagst du?
Ja, da haben wir gesprochen drüber, wenn Diontae Johnson ausfällt, dann ist er automatisch eigentlich die Nummer 2 im Passing Game hinter Juju. Juju kommt irgendwie nicht so ins Rollen, aber das ist Ben auch egal, weil wie gesagt, gestern knapp über 160 Yards. James Conner war gut, fand ich. Also wenn die das Laufspiel etablieren, die O-Line ist ja auch sowieso super. Ich hatte den Eindruck, Ben muss einfach nicht mehr machen und wenn das Spiel so läuft, dann besser geht's nicht, wenn deine Defense alles regelt. So willst du es haben.
Ja, man hatte auch so das Gefühl, dass so die gesamte Zeit irgendwie der Hype, das Momentum, wie man so schön sagt, auf der Steelers-Seite war. Also ich habe irgendwie nie so wirklich das Gefühl gehabt, dass die Browns in irgendeiner Art und Weise...
Das haben sie ja selber generiert, Pittsburgh, glaube ich, mit dem ersten, gleich, was ist das, Pick 6
hier? Ja,
Fitzpatrick, ne? Wenn du dann so reinfindest ins Spiel, dann...
geht's ab.
Ja.
Dann bist du die ganze Zeit auf der Welle. Genau. Ein Verlierer haben wir noch, wobei natürlich auch da sehr interessant ist, was unsere Freunde da draußen dazu zu sagen haben. Und zwar geht es um den Head Coach des Footballteams aus Washington, Ron Rivera, der am Ende des Spiels auf eine Two-Point-Conversion geht und nicht das 21-21 nimmt, sondern dann halt All-In geht und dann entscheidend das Spiel verliert. Nach dem Spiel in der Pressekonferenz hieß es so ein bisschen so, ja, wir nehmen hier dran teil, um zu gewinnen und um zu gewinnen muss man solche Entscheidungen auch treffen, Sascha. Wie hast du das wahrgenommen? Wäre das deine Entscheidung in der Situation gewesen? Immer so Rücksicht auf, wo ist der Rekord, wie stehen sie da, was muss passieren?
Ja, wenn das seine Philosophie ist, dann hat er gesagt, you play, the only way to learn how to win is to play to win.
Ja,
das heißt, für mich hat die ganze Sache nur einen Haken, dass das sozusagen nicht nur sich beziehen kann auf eine einzige Entscheidung im Spiel, auf einen Play, sondern das muss natürlich dann die Attitude sein für alle vier Viertel.
Ja.
Und das vermisse ich an der Stelle. Ja? Wenn man das sozusagen als Credo ausgibt und als Philosophie, dann hat das wenig Glaubwürdigkeit für mich an dieser Stelle.
Wäre er denn gefeiert worden?
Wenn die Spieler wollten.
Ja. Wäre er denn, also er wäre gefeiert worden, also vom Team sowieso, ne? Aber dann, ich meine, er muss natürlich den Blame nehmen. Detti, was hättest du gemacht? Head Coach Detti an der Sideline, es steht 20-21. Und dann musst du die Entscheidung treffen, gehst du für ein, gehst du für zwei. Hast du einen guten Two-Point-Play in deiner rechten hinteren Hosentasche?
Ja, genau darum geht's. Ja. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass das ein gutes Play für eine Two-Point-Conversion war. Da steht Kyle Allen, bricht nach links aus, kann dann selber gehen, auch heute große Twitter-Diskussion, ob er denn nicht einfach selber gehen muss und dann halt eins gegen eins gegen den Linebacker steht. Der hat ihn schon gesehen, der wäre da gewesen. So. Und Kontakt wahrscheinlich an der 4-Yard-Linie. Und dann ist die Frage, ob Kyle Allen noch mit der Hüften wackeln kann und so einen Special-Move auspackt, dass er an dem Linebacker vorbeikommt, wo ich mir auch nicht ganz sicher bin. Aber wenn ich auf eine Two-Point-Conversion gehe, dann muss ich ein Play haben, was mit aus meiner Sicht 80%iger Wahrscheinlichkeit funktioniert. Und das war nix. Das war so, oh, scheiße, okay. Alle drei Receiver gedeckt, was mache ich jetzt? Mhm. Und ich scramble raus. Klar, wenn ich Druck bekomme, wird es schwierig, aber da muss ich irgendwas in der Hosentasche haben. Max, wir hätten es, Sascha sicher auch, aber Rivera hat es nicht. Und dann darf ich es auch nicht machen.
Da wäre so ein Washington Special vielleicht ein ganz gutes Play gewesen.
Ne? Ja, gut. Das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber. Ja.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass
du kein Trickspielzug
sein. Ein Spielzug calls, der nicht in Abstimmung auch mit den Jungs auf dem Rasen irgendwie hinhaut. Das ist schon so in der Regel, pass auf, womit fühlst du dich wohl? Das sind unsere zwei, drei Optionen.
Ja.
So, sag mir, welche du haben möchtest. Mhm. Und da gibt es natürlich immer noch die Option, möglicherweise das an der Line of Scrimmage zu ändern. Mhm. Je nachdem, was du siehst. Aber ich glaube schon, dass das gemeinschaftlich getragen wurde. Und so hat er sich ja auch geäußert. Die Spieler wollten es auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwas gecallt wurde, wo alle Verantwortlichen auf dem Feld gesagt haben, bist du irre?
Das habe ich irgendwie bei den Eagles das Gefühl gehabt, als sie da ihre...
Ja.
So, echt jetzt? Das ist euer Play? Euer Masterplan? Das war ein bisschen strange. Aber um nochmal zurückzukommen auf das, was du in der Hosentasche hast. Ja. Ist es denn so, auch gerade im Blick auf so die NFL Europe, in der du damals warst, dass du jede Woche im Prinzip, sag mal, so ein neues Two-Point-Play installierst oder installierst du vorher deine 5, 6 Plays, die es sind und die wiederholst du immer mal wieder oder legst du da einen richtigen Fokus drauf, dass du irgendwann wird der Punkt kommen, wo du es brauchst?
Da ist das Thema Matchups, glaube ich, ganz entscheidend ist, dass du natürlich so eine Basis, einen Basisstamm hast an Plays, weil ja auch die Trainingszeit ist nur begrenzt. Ne? Ja. Du kannst dich jedes Mal in der Feinabstimmung dann plötzlich zig neue Sachen erfinden und installieren und so weiter. Und du hast möglicherweise eine Basis und das wird dann angepasst auf den Gegner mit dem Matchup, die du siehst. Ne? Ob das jetzt ein Passplay ist, weil du sagst, okay, pass auf, die sind undersized in den Cornern oder wo auch immer, wenn wir eine 1-zu-1 Situation generieren, dann haben wir das Gefühl, dass wir mit unserem großen Jungs das für uns entscheiden können. Mhm. Und das sind so die Sachen, glaube ich, die dann angepasst werden.
Also hast einen Pool an Spielzügen und entscheidest und dann selektierst dann sozusagen, was darauf, vielleicht mit ein bisschen Variation.
Möglichst natürlich auch angepasst ans Tagesgeschehen. Mhm. Wer ist wie drauf? Wie fühlst du dich? Ein Stück weit. Ne? Wie das, um das so individuell wie möglich dann zu gestalten.
Ja. Also um nochmal auf Daddy zurückzukommen, du sagtest ja, muss nicht ein Trickplay sein, aber wie geil ist es denn bitte, wenn du das steht 2021, du kommst mit der Two-Point-Conversion raus, haust ein Monster-Trickplay raus und ob der Quarterback den jetzt selber fängt oder was auch immer passiert, ist ja egal und damit gewinnst du das Spiel. Was ist denn dann los?
Das stimmt natürlich auch wieder, Max.
Ja.
Das macht das Ganze dann noch geiler, weil letztlich ist es ja so, und da kommen wir dann auch zu unserem Playoff-Eliminator, das Washington-Football-Team, Entschuldigung, haben ja nichts zu verlieren, um Gottes Willen.
Ja.
Also dann macht doch irgendeinen Quatsch. Und dann, wenn es klappt, stell dir mal vor, da steht der Data Ron. So, was ist denn los?
Ja, was
bleib zurück.
Was
hab ich war alles geplant.
Oh, alles
läuft alles genau gewollt. Wie der Imperator.
Auch
genau so, wie ich es vorher gesehen habe.
Ganz interessante Blitzumfrage. Ihr seid Ron Rivera da draußen und ihr müsst die Entscheidung treffen.
Ja,
gehen wir für zwei oder gehen wir nicht für zwei? Was
würdet ihr generell für zwei gehen in so einer Situation?
Ja.
Wenn ihr ein Team mit einem Rekord von 1-4 seid, geht ihr dann für zwei oder nicht? Weil ich glaube, das ist der Unterschied. Die Titans, die sagen, okay, wir sind 4 oder 5-0 und okay, wir machen das einfach.
Ja. Aber man muss auch immer im Hinterkopf behalten.
Weil wir sind gut, deswegen sind wir ja 4-0.
Aber du darfst nicht vergessen, musst immer im Hinterkopf behalten, wenn du dafür gehst und du machst es nicht, dann hast du 5 Spiele verloren und dann ist natürlich die Säge an dem Stuhl, also es wird immer wackeliger für dich auch in deinem Job. Also du musst diese Entscheidung natürlich auch treffen. Und immer in der Berücksichtigung, wenn du diese Dinge nicht machst, dann kann es dich deinen Job kosten.
Ich glaube, das ist das gleiche Argument oder das gleiche Prinzip wie letzte Woche die Jets. Jetzt reden wir doch kurz über die Jets.
In den ersten fünf Minuten
zwei Possessions halt dann zweimal punten bei Vierter und Kurz.
Ja.
Ja, gut, dann machst du es halt und dann verlierst halt. Ich meine, dann ist es halt so.
Ja.
Dann ergebe ich mich meinem Schicksal und ich kann es aber auch in die Hand nehmen.
Gut, wir kommen gleich mal auf das Ergebnis, was unsere Headcoaches da draußen alle gemacht hätten in der Situation. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das gefeiert. Ich fand das super, die Entscheidung. Also ich hätte auch also es ist sehr wichtig, nicht generell zu sagen, wir gehen in so einer Situation für zwei, aber in der Situation, in der sie sich jetzt gerade befinden, ist es die richtige Entscheidung, auch wenn sie nach hinten losgeht. Also dann hast du wirklich alles gemacht. Ne? Also,
naja, du vermittelst ja auch immer so ein Stück weit einen Optimismus oder einen Glauben an die Jungs. Ne? Ja. Das würdest du ja nicht callen, wenn du sagst, ey, pass auf, ihr seid sowieso alles pfeifen. Und das ist sozusagen meine Meinung hier zum Lockerroom, sondern das ist ja auch eine Message.
Wobei man auch nicht vergessen hat, das heißt ja, wenn man nicht für zwei geht, heißt es ja nicht, dass man verliert, sondern man ist in der Verlängerung. Also es ist immer noch eine Chance, das Ding zu gewinnen. Und wenn es der Cointos ist, den du gewinnst, ja, das kann alles sein. Aber gehen wir doch mal zu der Überleitung des Todes, die Detti gerade schon angesprochen hat, nämlich den Playoff-Eliminator. Da haben wir diese Woche zwei Teams. Und aufgrund einer missglückten Two-Point-Conversion ist tatsächlich das Football-Team aus Washington leider mit 1-5 auch dabei, Detti. Warum? Wie kannst du das nur tun?
Ja, ich weiß. In der Division, die ist so schlecht, da könntest du natürlich mit 2-4 bist voll dabei. Mit 1-5 vielleicht auch. Vielleicht tun wir ihnen Unrecht. Aber aufgrund dieser Quarterback-Situation, wo du ohne Not, ich bin immer noch der Meinung, es muss irgendwas im Lockerroom da vorgefallen sein, weil sonst setze ich Dwayne Haskins nicht auf die Bank, den ich letztes Jahr in der ersten Runde geholt habe. Das mache ich nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und selbst wenn ich ihn traden will, dann lasse ich ihn spielen, weil dann könnte sich theoretisch sein Value erhöhen, aber jetzt setze ich ihn auf die Bank und er ist eigentlich, also aus meiner Sicht besser geworden als letztes Jahr und stelle Kyle Allen da auf. Ja, der ist kein schlechter Backup, glaube ich, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen bestrafen wir die Washingtons und eliminieren sie aus den Playoffs. Sascha, bist du da unserer Meinung?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ihr habt das angedroht, ich kann mich dem nicht entziehen, den Argumenten. Mhm. Tatsächlich.
Mhm. So schnell geht das. Wenn wir nochmal einen kurzen Blick auf die Washingtons und ihren Schedule werfen, dann lese ich hier Cowboys. Dann haben sie eine Bye-Week und dann kommen aber Giants, Lions und Bengals. Ja, eigentlich alles doch mehr oder weniger vielleicht sogar lösbare Aufgaben, oder nicht, Daddy?
Ja, wenn sie Dwayne Haskins draufgelassen hätten, dann hätte er einen guten Trade-Value, wie besprochen. Aber so?
Okay.
Keine Ahnung. Ja, also das Problem ist, Chase Young ist, glaube ich, nicht fit. Der war zwar gestern auf dem Platz, das tut ihnen schon weh, weil sie haben in der ersten Woche mit ihrer voll gestackten D-Line haben sie gewonnen. So, das war schon mal so ein Ausrufezeichen. Und die D-Line der Washington Reds, dieser Pass-Rush mit so viel First-Round-Picks ehemaligen und Chase Young dazu. Aber okay, die wurde jetzt ein bisschen dezimiert. Ioannidis ist auch weg, deswegen wird es schwierig, glaube ich.
Raus mit Illness. Ist ein Fragezeichen dran? Oder?
Illness?
Ja.
Jetzt bin ich krank. Jetzt spiele ich nicht, jetzt bin ich krank.
Ich glaube, ich kriege einen Schnupfen. Oder
wie ich habe jetzt einen Schnupfen.
Weil du sagst irgendwie Lockerroom möglicherweise. Ich habe keine Ahnung, was das Internet da heute dazu gesagt hat. Ja, okay, weiß man nicht.
Weiß man nicht.
Ja. Keine Ahnung.
Ja, es gibt tatsächlich auch noch einen zweiten Eliminator. Und auch wenn Kutsche heute nicht hier ist, ist es richtig rum. Nee,
das
ist vollkommen falsch rum. Kann man das jetzt lesen? So, ist das, kann man das lesen?
Ja. Ja, ist korrekt.
Ist korrekt so, ne? Ja, das sind unsere Jaguars aus Jacksonville, AFC South, auch mit einem Rekord von 1-5, Detti. Warum ist es jetzt tatsächlich vorbei mit den Playoffs?
Weil die Defense so schlecht ist, weil du halt in jedem Spiel über 30 Punkte kriegst und weil das einfach so keinen Sinn macht. Und so kann ich nicht in die Playoffs kommen, vor allem wenn ich die Titans habe und die Texans, die ja auch besser sind, und die Colts, die besser sind. Das ist, glaube ich, offensichtlich, also wird in der Division nicht viel gehen. Und du hast eine Offense, die jede Woche über 40 Passversuche hat. Mit Gardner Minshew, das ist schön für ihn, weil wir mögen ihn alle, aber du hast da gute Receiver. Gestern Keelan Cole, glaube ich, über 140 Yards, völlig absurd. aber die Defense ist so schlecht, dass du da auch die Lions überhaupt nicht stoppen kannst. Und die Lions, eigentlich ein Gewinner, D'Andre Swift, der Rookie Running Back, 14 Rushes für über 110 Yards und 2 Touchdowns, glaube ich. Also das ist schön, das freut mich für ihn. Aber die Lions sind noch nicht eliminiert, die Jaguars aber schon. Übrigens zu deiner zu der Umfrage mit dem PAT oder Two-Point-Conversion ist relativ ausgeglichen, überrascht mich.
Ah, okay.
Ich dachte, da hätten mehr Madden-Spieler gesagt, ich gehe immer für 2.
Naja, die haben alle an ihren Job gedacht, das darfst du nicht vergessen. Klar. Jeder hat an seinen Job gedacht.
Nee, aber es kam auch hier das Argument, kommt drauf an, wenn ich die Titans bin dann und habe Derrick Henry, dann mache ich den Extrapunkt.
Ja, genau. Und dann warte ich auf den Cointoss, ganz genau. Wenn wir uns die Jaguars angucken und den Schedule, den sie noch vor sich haben, dann geht's gegen die Chargers, dann geht's einmal in eine Bye-Week und dann kommt Texans, Packers, Steelers. Sascha, ist das eine...
Ist der Teller voll.
das ist der Teller voll, Sascha. Was glaubst du von den 4 Spielen in den nächsten 5 Wochen, wie viele werden sie davon noch gewinnen?
Was war das, Texans?
Also Chargers haben wir haben Texans und dann kommt halt Packers und Steelers.
Ja,
es wird nicht besser.
Es wird nicht besser, ne? Vor allen Dingen ohne Defense. Daddy hat es angesprochen. Ja.
Also Justin Herbert wird die auseinandernehmen. Was meinst du, Daddy? Wird er die auseinandernehmen?
Ja, der Herbie.
Ja?
Der Super Berti. Ja, wieso nicht? Ja. Also die haben jetzt den Bye-Week, die Chargers. Ich glaube, da wird er dann noch gefestigter, vermutlich.
Ja. Ja.
Weil er ja nicht so viele Reps als Starter hatte im Training Camp. Deswegen Justin Herbert. Die große Frage, Justin Herbert oder Joe Burrow? Wer ist der bessere? Sascha, was sagst du? Der bessere Rookie-Quarterback am Ende des Jahres?
Ist auch eine super, super Idee für eine Blitzumfrage.
Ja, natürlich.
Ja, mach das mal.
Ich glaube Herbert.
Ja, Herbert? Ja. Also ich bin ja bekennender Herbert-Fan. Also spätestens, aller spätestens seit der Combine. Weil ich habe ihn gesehen in der Combine und habe auch, als ich hier gesessen habe...
Ich weiß, du hast mich schon auch früher davon erzählt.
Ja, wie gesagt, großartig. Das, was der für Dinger rausgehauen hat, wo alle so, okay, krass. Also auch alle anderen High-Prospects irgendwie da echt locker... Also ganz locker mitgezogen und also richtig, richtig gut. Und er bringt es ja auch auf den Platz. Also klar, in der No-Pressure-Situation, in der Combine, so einen perfekten Ball zu werfen, ist immer noch was ganz anderes als gerade letzte Woche, wo der Nickel-Blitz von der rechten Seite kam, er nach rechts rausrollt und über 35 Yards auf Keenan Allen an der Schnur gezogen, das Ding an die Goal-Line setzt.
Läuft schon eine ganze Menge richtig. Das ist natürlich auch mal eine der Herausforderungen, diese Youngster dann auch nicht zu überfrachten, sondern sich mal so den Input auch so zu steuern, dass du eben nicht überfordert bist, ne? Sondern irgendwie, okay, der kann das verarbeiten und umsetzen und dann von Woche zu Woche wachsen.
Was ich noch nicht so richtig einschätzen kann, wie so seine Leader-Qualitäten sind bei einem Joe Burrow, LSU und seiner Attitude und auch seiner Heisman-Trophy-Speech, wer sie nicht gesehen hatte von Joe Burrow, sollte sie sich auf jeden Fall angucken. Jeder Football-Fan kriegt dann kleine feuchte Augen. Also es ist ein bisschen, also da kann man es ein bisschen einschätzen. Bei Justin Herbert kann ich es noch nicht so hundertprozentig einschätzen, weil er sieht einfach auch brutal jung aus. Also wir sind,
ja, aber er hat eine Präsenz. Ja. Ne? Und das sind natürlich alles Sachen, die mit evaluiert werden in der Verpflichtung, wenn ich so einen Mann hole. Und gerade auf dieser Position.
Ja.
Ne? Hat er diese Leadership-Qualität und auch das wird wachsen. Ne? Der eine hat es vielleicht einen Tick schneller und das wächst natürlich aber auch über deine Performance.
Ja.
Ne? Gegenüber ganz den Mannschaftskameraden, Teamkollegen. Wenn du ablieferst, bist du glaubwürdig und hast auch dann die Ohren von den Jungs.
Was sagt die Stimme da draußen?
Die Stimme aus Freising. Justin Herbert in Hard Knocks. Die erste Folge, mehr habe ich gar nicht gesehen, aber da hat er dann in so Fischernetze reingeworfen.
Ja. Mhm.
Da war ich sold. Da habe ich gesagt, okay, guter Mann.
Mhm.
ohne Druck natürlich und hat den... War schön.
Ja, aber gerade in dieser Hard Knocks Geschichte, so wie ich das wahrgenommen habe, ich glaube, ich habe auch nicht alles vollständig gesehen, aber so wie er sich dann zu Anfang präsentiert hat, dass du eben nicht zu laut gleich durch die Tür kommst, ne, hallo, hier bin ich, so, sondern auch, ich sag mal so shy und humble approach, dann die das erstmal verdienen muss, den Respekt. So, und das,
aber so schätze ich ihn auch ein, absolut, absolut. Was sagt unsere Community? Wen würden Sie draften?
Die meisten sind beim Super Berti.
Okay.
Mhm. Herbie war sonst, bei Herbie ist das Team besser. Ja, genau. Also das ist, ich glaube, das Problem bei den Bengals, was ich sehe, ist halt, dass du dass die Defense so schlecht ist, dass du immer unter Druck bist. Das führt dann am Ende zu guten Stats, aber du bist halt immer so im Comeback-Modus und das ist, glaube ich, auch nicht so gut für den Quarterback. Und die Bengals hatten zumindest in den ersten Wochen ganz wenige Versuche über 20 Yards. Und klar, weniger Risiko, ne? Safe spielen, aber wenn du halt dann im Gegensatz zu gestern führen sie sogar 21-0 und verlieren das Spiel dann am Ende hinten raus. Also es würde einem Rookie-Quarterback nicht schaden, wenn er eine gute Defense hat, ja, weil er dann mehr gemäß dem Gameplan spielen kann und es nie zur Panik kommt. Ja, und du kannst halt das spielen, was du kannst.
Ja, genau.
Ohne Risiko und ab und zu haust mal einen raus, so wie Herbert letzte Woche gegen die Saints, mehrere, und dann sieht es schon gut aus.
Auf jeden Fall. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, aber wir haben natürlich auch noch einen Ausblick. Da kommen noch zwei Kracher, nenne ich sie mal, auf uns zu. Und zwar zum einen haben wir die Buffalo Bills, die nach Arrowhead zu den Kansas City Chiefs müssen. Und da spielt der Erste der AFC East gegen den Ersten der AFC West. Beide mit einem Rekord von 4-1. Sascha, was glaubst du denn, was wird da denn passieren?
Ja, zwei Schwergewichte mit hohen Erwartungen.
Ja. Ja,
also das wird spannend, gerade wenn man sich die beiden jungen Ganzlinger anguckt. Mhm. Mit Mahomes und Josh Allen, die ja ähnlich veranlagt sind. Über die Füße viel lösen in der Athletik, einen starken Arm, immer wieder Lösungen finden. Was ich fast noch spannender aber finde, ist, dass wir die Top-Deep-Threats der Liga sehen. Vor allen Dingen, also zum einen natürlich mit Tyreek Hill und Stephon Diggs. Und dann aber in der Kombination mit zwei Verteidigungen, die warten, die eben nicht so sattelfest sind. Ja. Mit Rang 17, glaube ich, und 20 für Kansas City. Also ich kann mir vorstellen, dass da ein paar Punkte stattfinden.
KC, ja, letzte Woche ein bisschen outcoached, ein bisschen dominiert worden in der Offensive Line gegen die Raiders. Was sagst du, Daddy? Ist das jetzt ein Comeback-Spiel für die oder kann das jetzt auch sein, dass da mal ein paar mehr Spiele verloren gehen?
Naja, Comeback-Spiel gegen die Chiefs, es könnte schwierig werden. Also, wie Sascha schon sagt, die Bills sind überraschend schlecht eigentlich für ihre Verhältnisse in der Defense. Sie haben gerade gegen Quarterbacks in den letzten 4 Wochen 9 Touchdowns, 1 Interception. Also 9 Touchdowns zugelassen, 1 Interception gemacht. Matt Milano, Tremaine Edmonds, das sind so diese Inside-Linebacker, die wahnsinnig wichtig sind für diese Defense. Die sind beide entweder verletzt wie Milano oder angeschlagen wie Edmonds, kommen jetzt angeblich heute beide wieder. Spielen sie ja heute Abend um 23 Uhr, also dann nach der Grießnockerl-Affäre kann man relativ direkt dann rüberschalten.
Super, perfekt. So hatte ich mir das auch. Wir schaffen es auch noch rechtzeitig, alles gut.
Ja, ja. Also Tyreek Hill, wie Sascha sagt, dann
Stephon Diggs,
die zweitmeisten Receiving Yards hat in der NFL, was ich sehr überraschend finde. Weil hätte auch kein Mensch gedacht vor der Saison, aber es hätte auch kein Mensch gedacht vor der Saison, dass Josh Allen so kompetent ist als Passer. Aber klar, jetzt kriegt er John Brown auch heute wieder zurück. Die Bills haben auf jeden Fall eine Chance, was bei den Bills recht praktisch wäre, wenn sie ein dominanteres Laufspiel hätten. Das wäre ganz gut. So, Devin Singletary mag ich eigentlich total gern, aber das ist nicht dominant. So, und jetzt schauen wir mal, was da rauskommt, weil die Chiefs Defense ist, glaube ich, anfällig gegen den Lauf. Ansonsten können sie schön blitzen gegen Josh Allen, dann schauen wir mal, was rauskommt, weil die Bills müssen natürlich dagegenhalten, was die Punkte betrifft. Das heißt, Josh Allen muss ins Risiko gehen. Und wenn du da ein dominanteres Laufspiel hättest, dann wäre das alles ein bisschen eleganter. Aber so, schauen wir mal, was rauskommt. Also, Mecole Hardman ist unser Fantasy-Sleeper für dieses Spiel. Ich hoffe sehr auf ihn, weil dann sehen wir besser aus.
Definitiv.
Unser Fantasy-Format.
Das wollen wir auch mal. Die Bills, da wartet noch eine weitere Hausaufgabe. Ein bisschen Probleme hat er gegen gegnerische Tight Ends.
Ja.
Und da ist mit Kelce natürlich jemand am Start.
Ist da einer am Start,
guck mal.
Ja. Guck mal, da ist ja einer. Ja.
So, sag ja, genau, weil
wenn
das sind die Linebacker, die fehlen dann, ja.
Ja. Klar. Wenn du dein letztes Hemd verwetten würdest auf
Kansas City.
Also Sascha verwettet sein letztes Hemd auf Kansas City. Daddy, was sagst du? Wer wird da als Sieger vom Platz gehen?
Ja, ich glaube auch Kansas City, ja. Nach einem Negativerlebnis werden sie, glaube ich, zurückschlagen.
Ja. Einfach nur, damit spannend bleibt, sag ich mal Buffalo, weil ich ja sowieso mit meinen Tipps immer ganz weit vorne liege. Das lässt sich also ganz klar dokumentieren, beweisen über die letzten Jahre.
Ja.
dass ich da
so ganz, ähnlich, Max.
ganz weit vorne bin.
Bei dir Wings morgen.
Ja, ne, aber ich tweete das dann, wenn ich da wieder mal wieder recht gehabt habe. Ne, es gibt aber noch ein zweites Spiel, und zwar haben wir hier die Arizona Cardinals gegen die Dallas Cowboys. Da haben wir ja jetzt, sage ich mal, auch einen großen Schockmoment gehabt in der letzten Woche. Und jetzt ist natürlich die große Frage, die im Raum steht, Andy Dalton, kann er das sozusagen, kann er diese Lücke füllen, nenne ich das mal. Du hast ja schon letzte Woche dein Statement dazu abgegeben, du bist da relativ sicher, dass er das machen wird.
Zuversichtlich
zumindest. Ja. Aber Sascha, wie siehst du das? Ist Dallas
jetzt das Leben nach Deck?
Ja, das Leben nach Deck, das ist natürlich brutal gewesen, da haben wir uns alle ziemlich erschrocken. Mhm. Aber deswegen hast du einen Andy Dalton, deswegen hast du
ihn... Ein Pro-Bowler. Ne? Ne? Genau. Also ich glaube schon, ich bin gespannt darauf, die waren ja sehr passlastig. Mhm. Ne? Was das jetzt in der Konsequenz bedeutet für Zeke Elliott und seinen Workload. Ne? Ob da mehr passiert in der Richtung, das würde mit Sicherheit entlasten. Und wie schnell das geht. Aber ich glaube schon, dass die mit Andy Dalton da gut aufgestellt sind.
Und Dallas Defense ziemlich schwach, spielen jetzt gegen eine sehr explosive Offense aus Arizona mit einem sehr quirligen Quarterback und einigen Targets, die er da so noch hat. Daddy, schafft die Dallas Defense den Arizona-Angriff zu stoppen?
Naja, also die Dallas Defense sehe ich jetzt nicht optimistischer als vor ein paar Wochen. Also das ist
jetzt ist Daddy abgeraucht. Jetzt haben wir ihn verloren. Da ist er wieder. Daddy, jetzt warst du kurz weg. Bist du wieder da?
Ah.
Jetzt bist du wieder da.
Stark.
Wo war ich stehen geblieben?
Irgendwas mit Dallas Defense.
Irgendwas mit Green Bay.
Dallas okay. Defense. Da bist, du nicht so, bist du nicht so optimistisch, hast du gesagt.
Fangen wir von vorne an. Nee, warte, kurz. Also dann kurzes Statement. Ich glaube, dass Christian Kirk ein super Spiel macht, weil der ist auch ein Fantasy-Sleeper.
Aha.
Und ich glaube, dass Andy Dalton. Dass Andy Dalton auch ein gutes Spiel macht, weil Chandler Jones von den Cardinals ihr absolut wichtigster Verteidiger verletzt ist. Ja. Out for the year mit einem gerissenen Bizeps. Max, du weißt, wie das ist.
Ja, ich habe gar keinen, deswegen kann ich mir den auch nicht reißen. Aber Sascha ist ja sehr stark trainiert. Insofern
unfassbar stark
trainiert. Der kann das viel besser einschätzen als ich. Aber auch hier, Daddy, einen kleinen Tipp. Was glaubst du? Also was ich ja schon wahnsinnig finde, dass überhaupt in der NFC East ein Team mit einem Rekord von 2-3 auf Platz 1 steht. Aber das ist ja schon nicht das erste Mal, dass das so ist. Aber was glaubst du, wer am Ende des Tages da die Nasenspitze vorne haben wird?
Ich sag die Cowboys, weil ich glaube, dass Zeke Elliott ein Monsterspiel machen könnte. Ich glaube, dass die Waffen gerade durch die Luft bei den Cowboys aber auch Top 3 in der Liga sind. Deswegen wird Andy Dalton eben, wie gesagt, ohne Chandler Jones, also vielleicht wenig Druck bekommen und dann glaube ich, könnten die Cowboys punkten ohne Ende. Und ich weiß nicht, ob Arizona mithalten kann. Ich hoffe, es wird ein Shootout, weil meistens wird es ja dann keiner, wenn man davon ausgeht.
Aber es schreit ein bisschen danach, ne? Glaube ich, drei der sieben besten Receiver,
dann können wir uns alles sparen.
Ja. Sascha, du sagst schon, drei der sieben besten Receiver sind am Start.
Yardage weiß, also das schreit ein bisschen nach einem kleinen Punkteregen, irgendwie dann Fitzpatrick, guckt man natürlich gerne nochmal, ne? Irgendwie so eine Maschine.
Also
ich bin bei Dallas.
Du sagst, also hier würde ich tatsächlich auch bei Dallas bleiben, einfach aufgrund der Tatsache, dass gerade nach so einem Schockmoment, und Dak ist ja, sag ich mal, nicht nur Quarterback, sondern auch absoluter Teamleader im Lockerroom und so weiter. Und du hast es ja auch gemerkt an der Reaktion von anderen Spielern aus der NFL, die alle ihm das Herzlichste gewünscht haben, weil sie wissen, dass er ein True Leader ist. Aber gerade für Dak, gerade für diese Situation, in der Dallas sich befindet, werden sie auch defensiv alles daran setzen, irgendwie ein richtigen Akzent zu setzen, ein richtiges Statement zu setzen und Arizona.
Ich bin gespannt, was McCarthy da rausholt, weil der nun nicht dafür bekannt ist, große Rushing Champions zu produzieren. Er ist immer sehr, sehr passlastig, wie die sich das zurechtgelegt haben dann.
Fun Fact übrigens, Daddy, alle vier Teams in der NFC East haben zusammen 5 Siege.
Na siehst du mal, da macht es doch Spaß. Aber das war, glaube ich, in den letzten Jahren nicht anders.
es tut sich nicht. Das ist immer so. Daddy, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen darauf hinweisen, was jetzt so die nächsten Tage noch alles passiert, welche Dinge noch kommen. Was ich weiß, ist, dass Kutsche und ich noch einen Boulevard produziert haben, der am Mittwoch kommt. Aber was macht die Footballerei denn sonst noch die Woche?
Am Mittwoch kommt der Max, das ist korrekt. Am Donnerstag gehe ich davon aus, dass Stolle was Neues liefert mit Bam und Bärtig auf YouTube. Am Freitag werde ich mit Remolein live gehen mit einem Rückblick auf Donnerstagnacht und ausgewählten Spielen im Preview für Woche 7. Am Samstag ist Fantasy Football Woche 7, Starts und Sleepers gegen 10 Uhr oder 9.30 Uhr wird das bei YouTube online gehen. Und dann ist schon wieder Woche 7.
Das
ist aber nicht bei uns, sondern im Fernsehapparat.
Im Fernsehapparat. Also ich finde, wir haben das super hingebekommen. Knapp eine Stunde.
Zeitig auch.
Super. Also ne, ich weiß nicht, was immer alle haben. Das ist doch total easy, wie wir das hier machen. Wir haben 60 Minuten, die nutzen wir voll aus. Ich bin super gefreut, dass Sascha heute da gewesen ist. Hoffe nicht das letzte Mal. Hat es dir gefallen bei uns oder waren wir doof?
Also ich komme zurück.
Ja. Nee, also ihr wart doof, ich komme nicht wieder. Ne? Ich habe jetzt Schnupfen. Na, da gibt es ja einige, die das haben.
Illness.
Ja,
Illness. Ne, genau.
Vielen Dank an dich, lieber Daddy. Ich finde dein Mikrofon super. Ja, also dass das auch noch nicht genug Liebe gekriegt hat. Ja.
Funktioniert aber nicht angeschlossen, ne?
Ist gar nicht angeschlossen.
Das ist eine Lampe.
Wo die Birne rausgedreht ist. Ne? Vielen Dank an Sven, der die Regie heute gemacht hat und sich herzlich amüsiert hat über unsere Kommentare. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Spätestens dann am Mittwoch. Macht's gut. Bis bald.
Top.
Tschüss.
Danke.
Tschüss.
Danke, Sascha.
Das danke dir, Daddy. Heute.